Feindbildmedien war der Titel des Fachgesprächs heute. Lügenpresse, Staatsfunk, Propaganda. Wie würden Sie es einschätzen, Herr Reinrich? Wie hat sich das Ganze seit 2015 eigentlich verändert?
Ich würde sagen, die Menschen, die dieses Narrativ verbreiten, sind einfach durch den medialen Umbruch, den wir gerade erleben, viel sicht- und hörbarer geworden. Also im Vergleich zu vor 5, 10 Jahren gibt es eigentlich heutzutage einfach viel mehr Kanäle, in denen solche Narrative verbreitet werden können, über YouTube-Kanäle, über WhatsApp-Gruppen, über Telegram-Gruppen. Ich widerspreche so ein bisschen der These, dass das jetzt irgendwie neue Narrative wären. Das stimmt nicht, das gibt es seit Jahrzehnten, werden diese Narrative verbreitet, dazu gibt es auch Studien. Aber sie sind halt so präsent wie nie zuvor heute.
Dann kommt ja noch hinzu, ich sage jetzt mal, dass dieses Feindbild Medien, wie es jetzt ja auch genannt wird, es wird immer darüber berichtet, die Medien, es wird ja zusammengefasst, es gibt ja gar nicht mehr dieses eine Portal oder jenes Portal hat etwas berichtet, sondern es sind immer die Medien. Ist diese Verallgemeinerung dann auch quasi Ziel derjenigen, die die Medien so ein bisschen auf dem Kieker haben, dass man eben da dann im Nachhinein gar nicht mehr hinterfragt, wer eigentlich diese These aufgestellt hat, sondern alles unter den Medien zusammengefasst wird?
Ja, total. Also das sind ja die Menschen, die dieses sehr einfache Narrativ verbreiten, vermitteln ja so ein geschlossenes Weltbild, ja, nachdem es irgendwie so eine große Verschwörung gäbe, die da oben und die Medien stecken da irgendwie mit drin, seien dann mit der Politik verbandelt und wollten den Menschen nur Böses. Und dann kann man natürlich nicht mehr differenzieren. Wenn man so ein klares Feindbild hat und sagt, ja, da sind die Bösen und hier sind die Guten auf der anderen Seite, dann kann man nicht mehr differenzieren, dann nimmt man ja auch nicht mehr die Unterschiede wahr, dann nimmt man nicht mehr wahr, dass die Bild was völlig anderes macht als die Zeit oder die Süddeutsche oder Watson, sondern hat immer einfach nur dieses eine klare Feindbild und kann gar nicht mehr differenzieren, sonst würde das Feindbild zerstören.
Und wie kann man da dagegen vorgehen, dass man eben sagt, wo kann man ansetzen, dass man da wieder auch ein Vertrauen zurückgewinnen kann?
Unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich die Fälle, die mehr oder weniger hoffnungslos sind, wenn Menschen sich wirklich schon in dieser Ideologie verloren haben, wenn sie wirklich in dieser einfachen Weltsicht, wo es nur Gut und Böse gibt, nur das absolut Gute und nur das absolut Böse drinstecken, dann ist es wahnsinnig schwierig, Menschen da rauszuholen. Ich glaube, dann braucht es Profis, die sich mit dem beschäftigen, Aussteigerprogramme und so weiter und so fort. Die können erfolgreich sein, müssen es aber nicht. Und ansonsten sind es dann Menschen, wo man nur schauen muss, dass die keinen großen Schaden haben. Es gibt aber viele Menschen, die Gruppe ist, glaube ich, viel größer, die vielleicht grundsätzlich empfänglich sind für so eine Erzählung, die irgendwie glauben, da läuft irgendwas schief, die Mächtigen und die Medien, die stecken doch alle zusammen. Und bei denen kann man, glaube ich, einfach nur Konkretes zeigen. Einfach durch, wenn man zum Beispiel jemand sagt, in der Corona-Politik, die Medien sind alle total regierungstreu und berichten nur das, was Merkel will und was Spahn will, dann kann man den Leuten einfach sagen, okay, ich zeig dir mal die Schlagzeilen der letzten Tage über die Corona-Politik und die Kommentare und kann dann sehr einfach zeigen, also 80-90% in den vergangenen Wochen, Monaten war regierungskritisch, extrem regierungskritisch. Wie viele Medien wurden in den vergangenen Monaten der Rücktritt zum Beispiel von Herrn Spahn gefordert wegen seiner Fehler in der Corona-Politik? Und das geht durch alle, durch die unterschiedlichsten Medien. Also bei der einen Gruppe, wie gesagt, kann man, glaube ich, nicht mehr viel anrichten, aber das ist, glaube ich, eine sehr kleine Gruppe. Bei der größeren Gruppe kann man, glaube ich, einfach zeigen, den Menschen, das sind ja Menschen, die oft gar keine Medien konsumieren oder die nur am Rande konsumieren, einfach zeigen, hey, die Wahrheit ist viel bunter und viel vielfältiger, als du das gerade sehen willst.
Jetzt, wie ist es denn dann konkret auch bei Watson mit Hauptsitz ja auch in der Schweiz? Wie sieht es denn da eigentlich aus?
Also grundsätzlich sind wir, es gibt zwei, also Watson in der Schweiz und Watson in Berlin sind zwei getrennte Redaktionen. Also wir sind sozusagen die Watson in der Schweiz ist früher entstanden, Watson in Deutschland ist sozusagen als Ableger entstanden, ist aber ein völlig eigenständiges Medienhaus. Wir sitzen in Berlin, unsere Redaktion ist in Berlin. Wir haben diverse Redaktionen, eine Unterhaltungsredaktion, eine Sportredaktion, eine Lebenredaktion und eben eine Politikredaktion, sind also Teil des Ganzen. Und deswegen sind wir natürlich schon relativ nah dran, auch an dem Geschehen hier in Berlin. Also wir führen immer wieder Interviews mit prominenten Politikern, Wir sind in der Bundespressekonferenz, wo wir zum Beispiel Herrn Spahn jede Woche eine Frage stellen können, wo es gerade um Perspektive junger Menschen jetzt in der Corona-Lage zum Beispiel geht. Also ich denke, dadurch, dass wir in Berlin sind, sind wir da schon relativ nah dran und können da auch eine gute Arbeit leisten vor Ort.
Und wie würden Sie sagen, gehen Sie und auch die Redaktion eben gerade damit um, mit solchen Stimmen, die sagen, ja, alles Fake News und immer diese Medien? Mhm.
Mhm. Man kann da nicht die eine große Antwort geben. Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie stark wird gerade etwas verbreitet. Ich will vielleicht ein konkretes Beispiel sagen. Ende April gab es diese Aktion der rund 50 Schauspieler unter Alles dicht machen, die sozusagen ihre Videos verbreitet haben, die teilweise so ein bisschen kritisch satirisch waren, teilweise wirklich so problematische Verschwörungserzählungen verbreitet haben. So Jan-Josef Liefers, der dann so sinngemäß sagt, die Medien stecken alle unter einer Decke und haben den Auftrag, uns Panik zu machen. Und dann haben wir wirklich gemerkt, das Ding geht wirklich ziemlich rund und das bewegt viele Leute, es erreicht gerade viele Menschen. Und haben uns dann zwei Sachen überlegt. Zum einen haben wir einen Experten zum Thema befragt, Alexander Waschkau, der den Podcast Hoaxilla macht, in dem er sich mit Verschwörungserzählungen beschäftigt und der das wirklich eingeordnet hat, welche Erzählungen die Leute da verbreiten, warum das problematisch ist und was man vielleicht auch dagegen tun kann oder wie man damit umgehen sollte. Und zum anderen habe ich an dem Tag einfach einen Kommentar geschrieben, wo ich aus meiner Sicht nochmal geschrieben habe, warum man das ignorieren könnte, es aber nicht tun sollte, weil eben da gerade so zwei problematische Narrative verbreitet werden. Da ging es eben zum einen darum, dass die Corona-Toten verharmlost werden, zum anderen eben dieses Narrativ, diese Erzählung von wegen, die Medien würden alle unter einer Decke stehen, das wirklich leicht widerlegen lässt. Und genau, und das war jetzt ein konkretes Beispiel dafür, wie wir mit sowas umgehen.
Dann ist ja auch eine Sache, Sie hatten vorhin ja auch schon die Bild-Zeitung angesprochen gehabt, die natürlich durch aufreißerische Überschriften und allgemein durch Schlagzeilenjournalismus ja vor allem, ja, ich sage jetzt mal, die Kunden bespaßt. Welche Schwierigkeiten stecken da eigentlich dahinter, indem ich ja auch einfach privat finanzierte Blätter, Radiosender etc. haben, die eben durch Schlagzeilen ihr Geld machen, im Vergleich zu eben, sage ich jetzt mal, dem Journalismus der Öffentlich-Rechtlichen?
Da würde ich jetzt, diese Zweiteilung kann man so einfach nicht aufmachen. Grundsätzlich, die gute Nachricht ist, auf lange Sicht glaube ich, dass sich guter Journalismus viel mehr auszahlt, weil Menschen, die merken dann doch relativ bald, wenn sie nur über reißerische Überschriften abgeholt werden und im Artikel steckt da nichts dahinter, dann suchen sie das besagte Medium vielleicht nicht mehr so oft auf in vielen Fällen. Man muss stark differenzieren. Es gibt die genannte Boulevardzeitung, die hat mit einer bestimmten Herangehensweise. Ich will die jetzt auch nicht verteufeln, das kann man jetzt mögen oder nicht. Es gibt viele andere privat finanzierte Medien, die eine extrem hohe Qualität haben. Angefangen von, das Spektrum reicht von der Süddeutschen Zeitung über die Welt, über die FAZ, über die Zeit oder auch Portale wie T-Online oder Watson, die einen wirklich hohen Qualitätsanspruch haben und den auch transportieren und die auch alle privat finanziert sind. Ich würde widersprechen, dass es da jetzt die guten Öffentlich-Rechtlichen und die schlechten Privaten gibt. Es gibt Gutes auf beiden Seiten.
Und ja, eben auch beim Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, nehme ich jetzt mal das Beispiel Funk. Da lese ich oft in den Kommentarspalten, wenn es um Reportagen von Steuerung F mal als Beispiel geht, dass die einfach schon aufgrund des Titels und des Thumbnails und allgemein der Fragestellung schon viel zu einseitig an die Sache rangehen. Muss Journalismus immer ausgewogen sein und muss er immer beide Seiten betrachten?
Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, was bedeutet beide Seiten? Also das konkrete Beispiel von Steuerung F oder auch von Die da oben, von so Funkformaten, die oft mit reißerischen Schlagzeilen Leute abholen, die machen das ja aus meiner Sicht auf eine sehr gute Art und Weise, weil sie die reißerische Schlagzeile präsentieren. Aber wenn man auf das Video draufklickt, oft mit einer sehr, sehr differenzierten Sichtweise konfrontiert wird. Sie haben neulich Die da oben ein Video zur FDP gemacht, wo es so sinngemäß hieß, ist das die Bonzenpartei und so weiter, und haben dann aber wirklich eine sehr unaufgeregte Analyse am Ende drüber gemacht. Was ist an Vorwürfen dran? Haben die FDP selber zu Wort kommen lassen? Es gab dann selber FDP-Politiker, die gesagt haben, das ist echt ein ausgewogenes Bild, das da von uns präsentiert wird. Und alle Seiten zu Wort kommen lassen? Grundsätzlich ja, das ist ein absolut wichtiges Prinzip im Journalismus. Wenn jetzt ein Politiker irgendwas vorgeworfen wird oder eine Politikerin, dass man natürlich den Menschen auch damit konfrontiert und zu Wort kommen lässt und eben den Kritiker wie den Verteidiger zu Wort kommen lässt. Aber es gibt eben auch Themen, wo man jetzt nicht, also wenn wir jetzt über Rechtsextremismus sprechen, dann muss jetzt nicht der Rechtsextreme, der unseren Staat in die Luft jagen will und der alle Menschen einer bestimmten Herkunft ablehnt, den muss man nicht zu Wort kommen lassen, weil der sich außerhalb unseres Grundgesetzes bewegt und Journalismus kann da nicht immer nur so tun, als wären das zwei legitime Standpunkte. Entweder ich bin für die Demokratie und für die Menschenrechte oder ich bin dagegen.
Es ist ja eben genau auch das, was ja oft auch von rechts angemahnt wird, dass wenn dann immer nur einseitig berichtet wird, wo sich natürlich auch die Frage stellt, warum muss ich auch das Positive, also ganz dubios, der Rechten beleuchten, weil sie sich ja eben außerhalb des Grundgesetzes bewegen. Wenn ich das jetzt runterbrechen würde auf zum Beispiel eine Demonstration, wo ja auch des Öfteren einfach Pressevertreter angegriffen werden und natürlich auch Gegenstimmen direkt angegriffen werden. Ich meine auch, dass in Deutschland einiges verloren hat im Ranking der Pressefreiheit, eben aufgrund solcher Taten. Was löst es in Ihnen aus?
Es ist beklemmend auf jeden Fall. Ich war selbst im vergangenen August auf dieser großen Corona-Demo in Berlin, an deren Ende dann die Treppen des Reichstags gestürmt wurden. Und ist natürlich extrem beklemmend, wenn man merkt, dass man, weil man sich als Pressevertreter zu erkennen gibt, angefeindet wird, angegriffen wird. Ein Kollege von mir hat auf der Demo zum Beispiel einen Schlag ins Gesicht bekommen. Und das passiert Kolleginnen und Kollegen laufenden Band, gerade auf diesen Veranstaltungen, weil die eben dieses Narrativ haben, dass die Medien wie Medien sich verschworen hätten gegen sie. Es ist beklemmend, es ist extrem beklemmend. Und weil Sie es angesprochen haben, das Ranking Reporter ohne Grenzen, das Deutschland zurückgestuft hat wegen dieser Vorfälle, ist natürlich alles eine Entwicklung, die wirklich ungut ist. Und es ist eine sehr, sehr, es gibt eben eine Minderheit von Menschen, die ein extrem negatives Bild auf die Medien hat und die eben überzeugt sind von dieser Verschwörungserzählung, die sich, wie gesagt, leicht widerlegen lässt, aber die glauben, dass wir irgendwie unter der Decke mit den Mächtigen stecken, wie auch immer das dann genau ist. Aber man darf auch nicht übersehen bei diesem Punkt, dass es ja auch Erhebungen gibt, zum Beispiel zum Vertrauen in die Medien, das über Jahre festgestellt wird, das sogar festgestellt hat in den vergangenen, also seit Beginn der Corona-Pandemie, dass in der breiten Bevölkerung das Vertrauen in die Medien eher zugenommen hat und dass diese Überzeugung, irgendwie Medien und Regierung steckten zusammen, dass die eher weniger verbreitet ist als früher. Also man muss besorgt sein, extrem besorgt sein und gerade Kolleginnen und Kollegen, die viele, also Frauen werden stärker betroffen als Männer, Kolleginnen und Kollegen mit Migrationsgeschichte sind noch mal stärker betroffen, als ich jetzt das bin. Aber man darf eben auch nicht in Alarmismus verfallen und glauben, irgendwie, das wäre jetzt die Mehrheit der Menschen, die Medien verachtet.
Ja, und eine Sache, die damit jetzt ja auch direkt mit ins Spiel kommt, ist ja eben auch Prävention, um solche Meinungen ja auch zu verhindern. Und da kommen wir ja dann auch mit der mobilen Jugendarbeit ja dann auch direkt ins Gespräch. Wie wichtig ist es gerade bei der Jugend und gerade auch die Jüngeren einfach direkt zu sensibilisieren und auch mit diesen Themen auch abzuholen?
Ja, wie der Heinrich das vorher schon gesagt hat, wenn jemand mal, der Begriff, der sich da ja aus der Verschwörungstheorieforschung etabliert hat, ist ja das Rabbit Hole, also in Anlehnung an Alice im Wunderland, wenn man quasi mal komplett in diesem Rabbit Hole drin ist, dann sieht man nichts mehr von der Welt. Das heißt, das ist so die Metapher im Prinzip für diese Filterblasen und dann ist es schwierig, die Menschen rauszuholen und das unterstreicht einfach nochmal diese Wirkung der Prävention. Und wir hatten jetzt ja 2,5 Stunden im Prinzip ein Format, bei dem Fachkräfte aus dem ganzen Land, also nicht nur aus Baden-Württemberg, es waren aus Bayern welche dabei, aus Sachsen, diskutiert haben. Und was immer wieder rauskam, war, dass einfach auch oft über die Vielfalt der Medien, selbst unter den Fachkräften, gar nicht ein komplettes Wissen da ist. Also über gerade nicht nur die Vielfältigkeit der jetzt im Prinzip quasi Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich des Öffentlich-Rechtlichen, sondern tatsächlich einfach auch von quasi Unternehmensseite wie beispielsweise Watson. Und als Heinrich ja dann im Prinzip dieses Format vorgestellt hat, mit schon allein nur was für Vielfalt in diesem einen in dieser einen publizierenden Instanz drinsteckt. Das war schon quasi ein Mehrwert für sich. Und dann ist einfach das, was elementar ist in diesem Kontext von Medienkompetenz, dass das als gesamtgesellschaftliche Ausgabe verstanden wird. Das heißt, da haben die Medien im Prinzip eine Aufgabe, die sie auch schon immer hatten, im Prinzip Informationen im Sinne von quasi Bildungsangeboten zur Verfügung zu stellen. Aber dadurch, dass wir alle durch diesen digitalen Wandel zur produzierenden Instanz werden, haben wir im Prinzip einfach auch eine Verantwortung, und die derer müssen wir uns bewusst werden. Und wir müssen uns nicht nur der Verantwortung bewusst werden, die wir haben, über das Verbreiten von Informationen und überprüfen, ist die richtig, ist die falsch, sondern wir müssen auch die Motivation stärken. Also diese Motivation, warum soll ich denn überhaupt mich entsprechend auseinandersetzen mit einer Information, bevor ich die teile? Weil oftmals ja diese Auswirkung gar nicht so präsent ist, was das ausmacht, wenn einfach eine Vielzahl von Menschen bestimmte Falschinformationen teilen, weil da eben nicht immer das quasi komplette Glauben an die Verschwörungstheorie der Grundlage ist, sondern das sind einzelne Narrative, die in dem Augenblick vielleicht plausibler erscheinen oder in vielleicht schon eine Weltsicht passen, die man sich vielleicht schon so ein Stück weit gemacht hat. Und da gilt es eben, dass da alle Professionen, alle Institutionen, alle im Prinzip Bereiche der Gesamtgesellschaft sich so ein bisschen dieser Verantwortung bewusst werden. Und wir sehen uns da im präventiven Bereich, damit den Jugendlichen diese Thematik abzuarbeiten.
Eine Sache da vielleicht, es gibt einen wichtigen Aspekt, gerade bei den Schulen dazu noch. Es gab vergangenen Jahr, ist eine Studie publik geworden zur Medienkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern. Da gab es eine Frage, die hat mich auch so ein bisschen erschüttert da in der Hinsicht. Da war die Aussage, glauben Sie, dass in der Bundespressekonferenz die Regierung mit den Medien abspricht, welche Themen behandelt werden sollen? Und da gab es irgendwie 50-60% oder einen großen Prozentsatz der befragten Lehrerinnen und Lehrer, die das geglaubt haben tatsächlich. Und das ist das komplette Gegenteil von dem, was die Bundespressekonferenz ist. Das ist nämlich eine Institution, die weltweit einzigartig ist, soweit ich weiß, in der Journalistinnen und Journalisten Regierungsvertreter einladen, die vorher nicht wissen, worüber gesprochen wird, und mit allen möglichen Fragen konfrontiert werden. Also ich sitze da jede Woche selbst oder jede zweite Woche selbst drin. Und um zu zeigen, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die damit beschäftigt sind, auch wirklich Einblicke bekommen, eine Ahnung bekommen. Und da öffnen, glaube ich, viele Medienhäuser sich auch gerne und zeigen, wie die Arbeit funktioniert.
Jetzt wollte ich nämlich gerade noch ansprechen, weil die Schulen nehmen ja da auch eine extrem wichtige Rolle ein. Für viele ist halt Medienkompetenz gefühlt, ich mache noch einen OH-Projektor an und zeige eine Folie. So, ich habe Abitur 2015 gemacht und das war mein täglich Brot. Und da hast du aber halt schon seit 6 Jahren deinen Facebook-Account und wirst ja schon bespült mit sämtlichen Informationen. Heißt, welche Rolle muss die Schule da jetzt vor allem, und müssen dann auch die einzelnen Länder natürlich, die für die Schulen zuständig sind, da jetzt in den nächsten, im besten Fall ist ja schon Monaten, aber sprechen wir von Jahren, einnehmen?
Also es ist spannend, weil wir hatten tatsächlich auch relativ viel Diskussion heute Morgen um quasi die Rolle der Schulen. Ich glaube, man muss es da tatsächlich auch nochmal differenzierter betrachten, weil ich glaube, unabhängig jetzt von dem konkreten Einsatz der Medien, also ob ich jetzt einen Overhead-Projektor noch verwende oder die modernste Präsentation, hat es natürlich auch viel mit Haltung zu tun. Also ich habe jetzt bei mir das Abitur noch ein bisschen länger her, und wir hatten damals zum Beispiel einen super Englischlehrer, der mit uns sich die Zeit genommen hat, zum Beispiel Musik, die wir aktuell hören, sei es Rap, sei es Hip-Hop, Punkrock, was auch drin war, also Medienprodukte zu diskutieren und zu sprechen. Und das fiel alles immer ein bisschen so quasi in eigentlich krassem Widerstand zum Lehrplan, weil er einfach gesagt hat, das ist jetzt wichtig. Meine Tageszeitung zu lesen, wenn ein Thema im Prinzip gesamtgesellschaftlich von Relevanz war, das war damals zu meiner Zeit diese Atombombentests im Morora-Atoll, und dann einfach zu sagen, ist wurscht, ob wir jetzt Goethe lesen sollten. Jetzt lesen wir die Zeitung und wir lesen sie so lange, bis wir sie alle verstanden haben, bis wir alle auch den dahinterstehenden Diskurs so ein Stück weit verstanden haben, bis dann auch alle sich eine Meinung dazu gebildet haben. Und ich glaube, das Problem ist oftmals nicht wirklich nur der konkrete Einsatz der Medien, sondern so ein Stück weit einfach auch die Bereitschaft, auch mal gegen quasi ein sehr, sehr enges Korsett, das ein Lehrplan oftmals vorgibt, dem Raum zu geben, was jetzt Raum braucht. Aktuell bestes Beispiel Israel-Gaza. Und wenn man dann die Rückmeldung hat von vielen Schulen hat, ich würde ja gern was machen, aber in der nächsten Stunde steht halt schon, was weiß ich, das und das auf dem Programm. Also das wäre so eher, glaube ich, die Empfehlung, wenn man denn eine machen dürfte. Ich bin ja, wie gesagt, nicht gehöre nicht zu diesem System. Deswegen wäre das so meine Meinung dazu.
Dann sage ich vielen lieben Dank euch beiden, Mathieu Coquelin, einmal Leitung Fachstelle Extremismus, Distanzierung, und zum anderen auch von Watson, Sebastian Heinrich. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für das Interview.
Gerne.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.